Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben heute noch mal einen langen Predigttext aus der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Ich lese es vor nach der Übersetzung Neues Leben. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt fragte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Da trat Petrus auf mit den 11 anderen Aposteln, rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von den Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetischen Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Herr segnet dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gab in den DDR-Jahren an der Universität in Jena ein Institut für wissenschaftlichen Atheismus. Und das leitete der Professor Dr. Olof Klor. Er schrieb viele Aufsätze, er war Philosoph, schrieb viele Aufsätze über dies und jenes. Unter anderem auch schrieb er einen Aufsatz von der wissenschaftlichen Notwendigkeit des Aussterbens von Religionen. Dort drückte er die Überzeugung aus, dass die Kirche mit fortschreitendem Sozialismus wissenschaftlich notwendig aussterben müsse. Aber schon 1969 wurde dieses Institut aufgelöst und der Professor Olof Klor wurde irgendwohin an eine Hochschule geschickt. Zur gleichen Zeit aber entstand in Deutschland, und zwar in Ost und West, die sogenannte Jesusbewegung. Und aus dieser Zeit ist mir ein Erlebnis noch lebendig in Erinnerung. Ich stamme ja aus dem Erzgebirge, aus einer Gemeinde, die ähnlich groß war wie die Andreas-Gemeinde. Die Gemeinde in Neudorf, die hatte ungefähr 1500 Mitglieder. Und wenn ich nicht irre, hat die Andreas-Gemeinde auch 1500 Mitglieder. Und in dieser Gemeinde gab es aber drei junge Gemeinden. Jüngere Abteilung Jungs, jüngere Abteilung Mädchen und die ältere Abteilung. Da waren also in der Woche dreimal junge Gemeinde. Gut, Babyboom, ne? Und auf jeden Fall gab es da ein paar einzelne Leute aus der älteren jungen Gemeinde. Dazu gehörte ich auch mit. Wir waren da überhaupt nicht zufrieden, denn die Jugendlichen, die wollten vor allen Dingen spielen, Fußball, Tischtennis und wer weiß, was es alles war, und ließen die Andacht über sich ergehen und beteten auch das Vaterunser irgendwann mal mit. Aber da war nichts los. Und da waren drei, vier Leute, denen brannte das auf dem Herzen, dass die Jugend ein bisschen lebendiger, vom Glauben an Jesus angesteckt würde. Und wir sprachen da mit einem Jugendwart, der ebenso aus unserem Dorf stammte, aber irgendwo in die DDR-Welt hinausgesendet wurde. Und der besuchte uns mal und er sagte, wisst ihr, wenn ihr das auf dem Herzen habt, dass es da eine Erneuerung gibt, dann müsst ihr zuallererst zusammenkommen und beten. Nun muss ich ja auch sagen, wir waren es damals überhaupt nicht gewöhnt, so Gebetsgemeinschaften zu haben. Wir haben zwar jeder für sich gebetet, haben auch in der Bibel gelesen, aber in einer Gebetsgemeinschaft, das kannten wir, zumindest wir Jugendlichen, da so nicht. Okay, aber der Albrecht, so hieß der, der hat uns gesagt, betet, lest da in der Bibel. Erst haben wir gefragt, wie soll man das machen? Da sagt er, okay, ihr nehmt euch einen Bibelabschnitt, tauscht euch drüber aus und dann betet ihr frei, jeder, wie es ihm auf dem Herzen liegt. Haben wir gemacht, sehr zaghaft. Einer hat einen Satz gebetet, dann war eine Pause, ein zweiter Satz gebetet, wieder eine Pause und immer waren die Pausen peinlich. Ihr kennt das vielleicht. Aber jedenfalls, wir haben das gemacht, ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr lang. Und zum Schluss waren wir ein bisschen geübt im Beten, in der Gebetsgemeinschaft. In der Zwischenzeit hatte ich irgendwo auch mal angefangen, Theologie zu studieren. Und dann war eine Pfingstruszeit im Schneewindhaus. Und dann haben vielleicht diese vier Leute aus unserer Gemeinde auf dieser Pfingstruszeit teil. Und das war einfach gewaltig. Da waren aus der ganzen DDR Jugendliche, die brannten für Jesus. Und das war so toll. Vormittags im Schneewindhaus Andacht, Bibelarbeit. Nachmittags ein Vortrag, abends noch ein Zeugnisabend. Und das genügte den jungen Leuten gar nicht. Und ich sagte, Leute, wir müssen zusammenkommen, gleich nach dem Mittagessen in die Gebetskapelle. Und wer schon mal im Schneewindhaus war, ist eine wunderschöne kleine Gebetskapelle. Und ich sage euch, die Gebetskapelle, die war proppevoll mit jungen Leuten. Und die beteten wie die Weltmeister und lobten Gott mit Lobliedern. Ohne Band, nicht mal eine Gitarre dabei. Da stimmte einer ein Lied an, alle stimmten mit ein, war ein bisschen tief, der andere stimmte ein bisschen hoch an, machte nichts. Vorneweg wurde eine Frage gestellt. Hat jemand von euch die Gabe der Auslegung der Sprachen, des Sprachengebets? Meldete sich einer, okay, Sprachengebet ist also jetzt erlaubt. Und das war am vorletzten Tag. In so einer Gebetsversammlung, wieder war dieser kleine Gebetsraum proppevoll mit jungen Leuten, wie ich schon gesagt habe. Und dann betete mein Bruder und betete, oh Herr Jesus, bitte schenk bei uns, dass es da eine Erneuerung gibt in der Junggemeinde. Bitte hilf uns, wir wissen nicht, was wir da machen sollen. Darauf sofort jemand mit einem Sprachengebet. Pause. Jemand, der die Auslegung brachte, und die Auslegung lautete ungefähr so: So spricht der Herr, fürchte dich nicht, schon morgen wird's losgehen. Könnt euch ja vorstellen, was in meinem Theologen-Studentengeist sich abgespielt hat. Ich hab's freundlich beiseite gelegt und ich dachte, du meinst gut mit uns, danke. Aber ich habe es nicht lange beiseite gelegt, denn am nächsten Tag war ja Abreise und just an diesem Tag fing in unserem Dorf in der Kirche eine Jugendevangelisation statt. 6 oder 5 Abende, ich weiß es nicht mehr. Und ich sage euch, in dieser Woche haben sich aus unserem Dorf 20 junge Leute bekehrt. Und von nun an änderte sich der Geist in den jungen Gemeinden. Von nun an kamen mindestens 10 junge Leute sonntags vormittags in den normalen evangelisch-lutherischen Gottesdienst, mehr in den Gottesdienst. Und diese jungen Leute, die sich da bekehrt haben, die sagten: Leute, wir müssen mehr machen. Die trafen sich abends nochmal um 19 Uhr zum Gebet. Und da kamen 15 bis 20 junge Leute zusammen und beteten und beteten. Und das hat einen gewaltigen Schub in unserer ganzen Gemeinde gegeben. Mehrere Jugendliche studierten dann Theologie. Ich weiß nicht, 7, 8 Mädchen begannen die Ausbildung zur Kinderdiakonin oder Paramedikerin oder christlichen Krankenschwester. Und es gab einen Aufbruch in der gesamten Gemeinde, der über mehrere Jahrzehnte das Gemeindeleben prägte. Und ich habe erst vor ein paar Tagen einen der damals jungen Leute, der jetzt so alt ist, nicht ganz so alt wie ich, aber und ein treues Gemeindeglied ist. Es ist einfach eine Freude, daran zu denken. Okay, ich gebe ja zu. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir in der Apostelgeschichte gelesen haben, mit den 2000 jungen Leuten oder 3000 Leuten, die sich damals zum Glauben bekehrt haben. Aber ich sage euch, von da an hat Gott mein Herz angesteckt, mit Feuer angesteckt, dass ich das auf dem Herzen habe, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass der Heilige Geist kommt und uns erweckt. Es hat mein Leben als Pfarrer und überhaupt als Christ geprägt. Wobei ich natürlich auch gemerkt habe, da kann man auch an früher denken und sagen, ach, so schön war das, ja, ja. Und man schläft so ein. Wisst ihr noch damals, ach, das war doch so gut. Und wir denken gar nicht dran, dass Gott der Gott ist, der heute zu uns redet. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das heißt auch, schlaft nicht ein. Ich möchte das Wirken des Heiligen Geistes immer wieder neu erwarten. Und wenn ich müde werde im Glauben, dann kommt ja Gott sei Dank jedes Jahr immer wieder mal das Pfingstfest. Und da werden diese Texte gelesen, wie wir sie heute gehört haben. Und ich erinnere mich an den Auftrag Jesu, in die Welt hinauszugehen und immer wieder neu aufs Herz zu nehmen. Pfingsten hat mich angesteckt. Aber ihr Lieben, wir müssen auch ein bisschen genau nachfragen, was ist eigentlich Pfingsten? Ich habe 3 Punkte, die jetzt kommen. Das war die Vorrede. Das erste ist Leben von oben. Natürlich hat unser Glaube mit Verstand zu tun, mit unserem Denken. Aber das Erste ist, dass Gott uns beschenkt, dass das Leben von oben kommt, dass wir gerettet werden, dass wir beschenkt werden mit neuem Leben, dass der lebendige und auferstandene Herr sich an unsere Seite stellt und sagt, Freund, ich bin da, hörst du mich, erkennst du mich nicht? Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Eins der Lieder, die wir damals mit Begeisterung gesungen haben, hieß, ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Kennt ihr das? Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Hat keinen weiteren Text. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Halleluja. Oder wie das weiterging, ich weiß es gar nicht mehr. Das haben wir gesungen mit großer Begeisterung, weil das in unser Herz hineingefallen war. Ich bin erlöst. Und die Lobpreislieder hatten damals Sprache Kanaans, unsere heutigen. Wenn sie nicht gerade Englisch sind, haben sie auch Sprache Kanaans. Aber das macht ja nichts, ihr Lieben, dass wir Gott die Ehre geben und Gott loben. Das ist was ganz anderes, als drüber nachzudenken und zu sagen, was brauche ich noch alles und was fehlt mir? Unser Staat, der und so weiter und so fort. Dass ich befreit werde und mir deutlich wird, wir haben einen Herrn, der regiert und zu dem darf ich gehören. Halleluja. Der zweite Punkt. Die Freude also über den Glauben, dass ich erlöst bin, nach der dürfen wir uns immer wieder sehen. Aber der zweite Punkt, der ist auch wichtig. Und manchmal bleiben wir nämlich bei dem ersten Punkt hängen. Wir wollen, dass es immer schön ist im Glauben. Wir wollen, dass wir Zeugnisse erleben, dass wir Heilungen erleben. Und ich leide darunter, dass wir so wenig Heilung erleben. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Wir beten um Heilung und ja, es gibt auch Heilungswunder. Ach Mann, ich könnte auch einige erzählen. Aber wir brauchen und das ist der zweite Punkt, die Klarheit im Inneren. Dass wir wissen, was uns geschenkt ist. Die Predigt des Petrus, die führt nämlich sehr konkret in unser Leben hinein. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, prophetisch reden. Im Griechischen steht da prophetein. Prophetisch reden, aber ihr Lieben, was heißt denn das, prophetisch reden? Wenn ich dann an dieses Erlebnis damals im Schneewindhaus denke, wo da jemand sagte, fürchte dich nicht, schon morgen wird es losgehen. Was hat denn das bewirkt? Das hat bei den drei anderen, die mit aus unserem Dorf waren, bewirkt, dass sie gesagt haben, oh, Gott gibt uns doch noch eine Chance in unserem vertreten und verkorkten Netz. Bei mir, naja, gut gemeint. Prophetisch reden, könnte man sagen, heißt, Gott hat etwas vorhergesagt. Aber wisst ihr, prophetisch reden heißt nicht, Gott sagt etwas vorher, sondern Gott sagt etwas hervor. Das ist was ganz anderes, dass Gott etwas hervorsagt. Was hat er uns damals im Schneewindhaus gesagt? Er hat uns getröstet, hat euch gesagt, habt jetzt keine Angst, ich bin der Herr, ich regiere. Und ich regiere auch bei euch in der jungen Gemeinde. Prophetisch reden heißt, Gott sagt etwas hervor. Gott redet zu uns als Warnung und klärt uns auf über die Folgen, die das hat, wenn wir nicht darauf hören. Prophetisch reden heißt auch Einladung zum Leben. kehrt um. Ich bin euren Feiertagen Gram, sagt der Prophet Amos im Auftrag Gottes. Gott spricht, ich hasse eure Feiertage. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Warum? Weil es so schön war, einfach so zu singen. Und Gott wollte, bekehrt euch in euren Herzen. Guckt euer Leben an, wie das aussieht. Und das andere Einladung, kommt her zu mir alle, wie Jesus sagt. Oder als Trost, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist prophetisches Wort an uns. Und das soll geschehen in den Gemeinden, dass prophetisch geredet wird. Und ich bin ganz fester Überzeugung, dass hier bei uns auch prophetisch geredet wird. Gottes Wort hervorgesagt wird. Und da klärt Petrus einige sehr wichtige Dinge. Er ist da überhaupt nicht zimperlich. Ihr habt Christus ans Kreuz gebracht, sagt er den Leuten ins Gesicht. Ihr habt Christus ans Kreuz gebracht. Vielleicht sind unsere Predigten heute ein bisschen zu sehr weichgespült, dass wir Pfarrer uns nicht getrauen zu sagen, Leute, was ist denn bei euch los hier? Ich weiß es nicht. Ich vermute es. Der Petrus geht ziemlich knallhart damit um. Und er sagt, aber Gott hat ihn auferweckt, diesen Jesus, den ihr ans Kreuz gebracht habt. Ich möchte nicht wissen, wie die Leute da zusammengezuckt sind. Wir hören nichts davon, dass die irgendwie protestiert haben oder dass Leute geschrien haben und nehmt diese Leute fest. Das kommt später noch. Aber hier in der Apostelgeschichte Kapitel 2 wird davon nichts gesagt, sondern was ist die Reaktion der Zuhörer? Und ihr Lieben, von dieser Reaktion sollen wir lernen. Was sagt der Petrus? Kehrt um, bekennt eure Sünden, so wird euch vergeben werden. Und dann heißt es weiter, die nun sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Und es wurden hinzugetan an diesem Tag bei 3000 Leuten. Ist das nicht gewaltig? Da haben die nicht gemeckert über den Petrus. Da haben die nicht beleidigt getan. Was sagt er uns alles? Sondern da fiel es ihnen ins Herz. Und es wurden hinzugetan 3000 Leute. Der Heilige Geist, ihr Lieben, ist kein Gefühl, sondern er ist der Geist der Wahrheit, der uns anspricht, der uns auf neue Wege führt, der Klarheit schafft im Inneren, neue Verhaltensweisen, neue Denkweisen. Der Heilige Geist ist es, der sogar eine charismatische Andreas-Gemeinde, die sich so wohl gefühlt hat hier in der Messehalle, der uns sagt, so und jetzt sage ich euch mal, geht wieder zurück in euer Gebiet. Und eigentlich ist das ja so traurig, dass wir da wieder zurückgehen. Nein, es ist nicht traurig, sondern es ist gut, dass wir wieder dorthin gehen, wo wir hingehören, nämlich zu den Leuten, die Christus nicht kennen. Wir leben in einem Gemeindegebiet mit zigtausend Menschen, die Jesus nicht kennen, die verloren gehen, wenn wir ihnen nicht Zeugnis geben. Und ihr Lieben, ich denke, hier haben wir einfach was verlernt. Wie schwer fällt es uns doch, mit richtigen Heiden zu reden, und zwar einladend und klar und deutlich zu reden über unseren Glauben, der uns rettet. Sind wir wirklich bereit für diese Veränderung? Der Bibelabschnitt endet mit dem Satz aus dem Alten Testament, sogar über die Diener und Dienerinnen, steht wirklich im Neuen Testament, die weibliche und die männliche Form. Sogar über die, es ist kein Gendern oder sowas, ne? Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Die Propheten gingen, auch wenn sie wie Jona manchmal sich recht schwer taten. Und ich glaube, zu den Leuten gehören wir auch mit. Aber lasst uns gehen. Lasst uns das wieder neu ergreifen und annehmen, dass uns der Heilige Geist diese Klarheit im Inneren gibt. Und diese Klarheit im Inneren, die führt uns zum dritten Punkt, den ich sagen will, zur Bewegung nach außen. Gottes Geist führt uns nach außen. Und das gehört zur DNA der pfingstlichen Gemeinde, hinzugehen zu den Menschen, die den dreieinigen Gott nicht kennen oder auch vergessen haben. Das wird wahrscheinlich zuerst bei uns auch sein, dass wir Gott vergessen haben, dass wir uns erinnern daran. Weißt du noch, dass Gott dich sendet? Weißt du noch, dass Gott für dich eine Aufgabe hat? Übrigens, eine interessante Tatsache, es dauerte damals nicht lange, da kam über die Jerusalemer Gemeinde eine Verfolgung. Und ich weiß nicht, wie es ohne die Verfolgung weitergegangen wäre. Vielleicht hätten sich die Jerusalemer Christen gefreut und immer noch erzählt, 2000 Leute sind zum Glauben gekommen an Jesus und hätten sich erinnert, ach, wie schön ist das. Und wir haben in den letzten 3 Jahren auch wirklich 3 neue Leute dazu gewonnen. Gott lässt eine Verfolgung über diese Gemeinde kommen. Und was hat diese Verfolgung für ein Ergebnis? Sie gehen hinaus in die ganze Welt, nach Afrika, nach Asien und der Paulus geht sogar nach Europa und deswegen hat es uns auch mal irgendwie erwischt. Gott sei Dank, lasst uns nach außen gehen. Das ist unser Auftrag. Und das dürfen wir tun, weil wir wissen, wir sind erlöst. Das dürfen wir wissen, weil ganz klar wird, Gott gibt uns die Weisheit für unser Leben. Und Gott sendet uns nach draußen. Seid ihr bereit dazu? Eins weiß ich, Gottes Friede wird mit uns sein. Und da bin ich gewiss. Amen.